Yo.
Jo, Micha, ich bin's, Phil. Hi, grüß dich.
Na.
Du, sag, ich bin gerade am Aufräumen von meinem Wohnzimmer, hab das Blu-ray-Regal mal komplett frei gemacht. Und ey, ist dir schon mal aufgefallen, alle Blu-rays oder fast alle Blu-rays, wenn ich mir das Titelcover angucke, haben irgendwie die gleiche Farbe. Die sehen alle gleich aus.
Ja, die sind so orange-blau, ne?
Ja, total.
Orange-Teal-Extravaganza.
Was?
Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Gefährliches Ganzwissen mit Seba, Phil und mir.
Guten Tag.
Gute.
Hallo, eure drei Farben beige. Wir wollen heute ein bisschen Farbe mit ins Spiel bringen. Wir reden heute nämlich über ein Thema, was so ein bisschen in der, ja, wie soll ich sagen, in der filmaffinen, kameraaffinen, bildbearbeitungsaffinen Community schon seit längerem Begriff ist, aber vielleicht vielen Leuten einfach so beim Flanieren irgendwie durch die Innenstadt, wenn man irgendwie Poster sieht oder irgendwie ne, Online-Werbung und so, vielleicht nie so richtig aufgefallen ist, aber wir heute einfach mal ein bisschen dazu ermutigen wollen, da mal genau hinzusehen, nämlich warum sehen eigentlich alle Kinoposter orange-blau aus? Und wenn ihr da mal googelt, dann kommt ihr auch sehr schnell auf eben dieses Thema, dass dann so ein Poster wie The Dark Knight, Wonder Woman, keine Ahnung, Born Identity, Fantastic Four, hast du nicht gesehen, die sind dann irgendwie alle in diesem Doppelton. Also die sind immer orange-blau.
Ja.
Und da wollen wir uns heute mal ein bisschen mit
Ja,
beschäftigen.
es ist mega spannend, weil ist mir so vorher auch nie aufgefallen. Und dann hast du dieses Thema gedroppt und ich so, hä, was ist das denn? Und tatsächlich, je länger man sucht, desto mehr Belege findet man dafür. Da muss
Ja.
also ein System dahinter stecken.
Genau, da steckt ein System, die fiesen Hollywood-Studios nutzen einfach unsere jämmerliche menschliche Existenz aus hier. Genau. Nee, da steckt tatsächlich ein System hinter. Um da ein bisschen sozusagen den Einstieg zu finden, müssen wir eigentlich erstmal so ein bisschen über Farbtheorie und über Farbfilm auch reden. Also das Ganze hängt nämlich ein bisschen zusammen eben mit diesem Thema Color Grading, was ja einigen Leuten schon mal ein Begriff wahrscheinlich gewesen ist. Also Color Grading beschreibt sozusagen die Farbbearbeitung von einem Kinofilm. Oder nicht nur Kinofilm, sondern jegliche Art von Video oder Film. Hat eigentlich damit angefangen, dass man irgendwann Farbfilm entdeckt hat. Also Anfang des 20. Jahrhunderts hat man dann irgendwann ne, aus dem Schwarz-Weiß-Film dann halt den Farbfilm entwickelt. Nicht zufälligerweise quasi, weil Schwarz-Weiß bildet ja irgendwie die Wirklichkeit so nicht ab, wenn man sich umguckt. Also war sozusagen der Farbfilm da auch der relativ logische Schritt schnell. Ja, und seit Anfang des 20. Jahrhunderts hat sich da aber gar nicht so viel getan. Also das heißt, klar wurden die Farbfilme immer besser und so, aber eigentlich war Film halt so, wie er war. Trotzdem ist natürlich Film halt irgendwie auch ein gestalterisches oder ein kreatives Medium. Und man will dann ja auch gucken, dass man die Story irgendwie auch durch eine gewisse Farbgestaltung ja, be besser bearbeiten kann, besser hervorheben kann und so weiter.
Ja, so wie so ein Sonnenuntergang, der dann, also ganz unabhängig jetzt von Blau und Orange, wo wir generell drüber sprechen, aber so ein Sonnenuntergang soll natürlich warm sein und einen so abholen und sowas. Sowas meinst du, dass einfach so die Emotionen darüber kommen, ne?
Genau,
Ja.
genau. Oder du machst irgendwie einen Film, der jetzt irgendwie in der dystopischen Zukunft spielt, dann möchtest du halt, dass der irgendwie, also ein gutes Beispiel ist ja halt zum Beispiel Minority Report, der halt total bleich und ausgewaschen aussieht und so, ne? Also genau, ne, was kann dein Narrativ am besten unterstützen eigentlich? Weil wir haben halt die ganzen Parameter wie Ton, Schnitt und so weiter. Und dann ist aber eben auch die Frage, okay, wie sieht der Film eigentlich aus? Also was für eine visuelle Identität hat er eigentlich? Und das war halt zu Zeiten von Filmen eigentlich durch sozusagen sehr, ja, starre Faktoren immer geprägt. Also zum einen spielt natürlich die Farbe des Lichts am Set, die man verwendet, eine Rolle. Also wie ist der Film ausgeleuchtet? Dann natürlich auch Requisite, ne? Also was für Farben haben die Leute eigentlich an? Welche Farben haben Props und solche Geschichten. Dann natürlich die Art des verwendeten Films auch. Also da gibt es ja auch verschiedene Arten von Filmen, manche sehen ein bisschen weicher aus, manche haben irgendwie einen steilen Kontrast, manche betonen Blautöne stärker und so weiter. Und dann am Ende, was auch einen riesen Anteil noch daran hat, ist dann quasi die Entwicklung und die Vervielfältigung des Films. Also du hast dann so photochemische Labore wie halt Technicolor und so, die sich ja eben dann darauf spezialisiert haben, so einen Film dann auch genau dahin zu bringen, wo er hingehört. Und es war eigentlich über sehr lange Zeit vor allem ein photochemischer Prozess. Da gab es dann noch ein paar Innovationen in dem Bereich auch. Aber der große Bang kam dann eigentlich erst im Jahr 2000, als dann Oh Brother, Where Art Thou rauskam von den Coens. Weil das der erste Film war, der einen Digital Intermediate verwendet hat. Das heißt, man hat den Film sozusagen gescannt, in eine digitale Form gepackt und dann mit diesem digitalen Masterformat angefangen, Bildmanipulationen, also eigentlich wie Photoshop für Film, vorzunehmen. Also quasi zu gucken, okay, Hauttöne, in welchen Bereich wollen wir die pushen, wie wollen wir irgendwie Grüntöne behandeln und so weiter, wie sehen die Schatten aus, wie sehen die Highlights aus und so weiter. Und
aber
so fort.
Aber es ist jetzt ja, kurz nochmal zum Verständnis, ich meine, das war früher doch aber auch ganz genauso, es war jetzt ja früher auch nicht, also wenn ich mir Zauberer von Oz angucke, ist jetzt ein sehr, sehr alter Film, aber auch da, der war sehr bunt, der war schon, der war sehr krass, da gab es doch auch eine Manipulation an der Farbe, was macht denn den Unterschied oder wo hat jetzt, warum die Coens da irgendwie jetzt den Unterschied gemacht im Gegensatz zu früher?
Ja, früher der Prozess war halt, also vor allem jetzt bei Wizard of Oz, weil das ja wirklich also ganz, ganz, ganz vorzeitlich ist sozusagen, war das halt ein photochemischer Prozess. Das heißt, es wurde sozusagen ganz analog, manuell sozusagen gemacht. Wie wird der Film entwickelt? Welche Art von Film wird da benutzt? Wie kriegt man das hin, dass die Farben so aussehen und so weiter? Also so eine Filmentwicklung sieht ja so aus, dass der durch so ein Entwicklerbad fährt, dann eben die Zusammensetzung der verwendeten Chemikalien sorgt dann dafür, dass der Film so aussieht oder so oder so. Und all diese Dinge passieren da halt. Und bei den Coens war es aber anders. Die haben halt einfach ihr Negativ genommen, haben das gescannt oder ihr Positiv meinetwegen und haben dann mit der digitalen Datei, also als ob du jetzt so ein JPEG-Image hast oder wie auch immer, ne? Also wenn du jetzt so ein Foto eigentlich aus deiner Digitalkamera ziehst zum Beispiel, haben das dann in ihre Software reingeladen und haben das Ganze dann sozusagen digital am Rechner gemacht, anstatt es halt photochemisch manuell zu machen.
Jetzt habe ich
es ja verstanden. Ist ja nichts anderes wie viele Digitalfotografen, ne? Die jetzt quasi im Bereich der Fotografie heutzutage Fotos digital aufnehmen. Da gibt es ja auch diese Unterscheidung zwischen JPEG und RAW, ne? Wo du wirklich die Rohdaten nimmst und die dann am PC so, ich sag mal, manipulieren kannst oder einstellen kannst auf die Wirkung hin, die du erzielen willst. Ne?
Genau. Und das geht natürlich in so einem digitalen Bereich halt noch viel, viel, viel detaillierter und einfach die Menge an Daten, die dann auch in so einem digitalen Datensatz drin sind, ist halt einfach enorm. Und du kannst dann wirklich das Bild zerlegen in alle möglichen sozusagen Hauptfarben und Sekundärfarben und die Schatten einzeln, die Highlights einzeln, die Mitteltöne einzeln, die Hauttöne einzeln und so weiter.
Ja,
und so
fort.
Genau.
Verstehe.
Aber das ist ganz cool, dass du das mit den Coen-Brüdern gerade erwähnt hast, weil mir ist das erste Mal aufgefallen bei Der Herr der Ringe. Da gab es ja damals auf DVD zig Sondereditionen mit irgendwelchen Extras, die stundenlang gingen. Und die waren auch digital gecolor-graded. Und ich fand diese Doku, also dieses Making-of dazu, so super spannend, wie die wirklich die Szenen einzeln bearbeiten konnten, dann nochmal Schatten hervorheben oder halt tatsächlich das Bild irgendwie dunkler machen können oder heller. Ja.
Ja, genau. Also alles quasi Tools, die Filmemacher so an die Hand jetzt bekommen haben, die das Tor zur Hölle aufgestoßen haben, wenn man sich jetzt mal deine Blu-ray-Sammlung anguckt. Weil am Ende, trotz all der fantastischen Tools, läuft es darauf hinaus, alles sieht gerade orange-blau aus. Und warum ist man sozusagen jetzt nach gut 20 Jahren von digitalem Color Grading im Film dort angekommen, wo man angekommen ist? Und natürlich sagen wir das jetzt so salopp, so alles sieht orange-blau aus. Natürlich sieht nicht alles orange-blau aus. Es ist aber durchaus so ein Trope eigentlich, dass halt Blockbuster-Kino schon in diese Kerbe, das ist dieser typische Blockbuster-Michael Bay-Look, der dann gerne sozusagen auf alles drüber gebügelt wird. Aber auch da, das hatten wir eben schon gesagt, was verstärkt dein Narrativ? Also du hast zum Beispiel einen Film wie Her oder irgendwie eine romantische Komödie oder irgendwas. Und die Filme sind halt zum Beispiel ganz anders gegradet. Also die sehen natürlich anders aus, weil es geht nämlich darum, okay, was ist das eigentlich für eine Geschichte? Also was versucht man da zu erzählen, zu transportieren und welcher Look passt dazu am besten? Tatsächlich ist es aber so, das Action-Kino post 2000 ist dann einfach sehr stark in diese Orange-Teal Schiene gedriftet.
Und warum?
Genau, warum? Das hängt damit zusammen, da müsst ihr ja jetzt einmal euch alle mental zurückversetzen in den Kunstunterricht in der Grundschule.
Ach herrje, ach herrje. Ja, genau. Oh, da kommt Traumata damit, wieder hoch, sag ich dir.
Genau, Thema verfehlt 6. Ja, genau. Nee, da muss man mal zurückgehen oder ja, also in den Kunstunterricht in der Schule, aus dem Grund, weil da nämlich ganz primäre, ganz einfache Farbtheorie ins Spiel kommt. Nämlich, es gibt vielleicht, erinnert ihr euch, aus der Schule gab es dieses Farbrad. Da hat man so ein Farbrad aufgemalt. Das war quasi wie so ein Regenbogen als Rad. Also, ne, dann hast du irgendwie blau und lila und rot und orange und so. Und das ging einmal so rum. Und da gibt es halt bestimmte Primärfarben und dann innerhalb dieses Farbrads gibt es dann noch Sekundärfarben und so weiter und so fort. Und jetzt gelb, blau, rot sind halt die Primärfarben in so einem Farbrad zum Beispiel. Und du kannst
die
aus diesen Farben...
Die man untereinander mischen kann und andere erhält, ne?
Exakt, so sieht's aus. Genau, du kannst sie untereinander mischen und alle anderen Farben damit quasi erzeugen. So. Ja. Die Farben, die sich gegenüberliegen, bilden, also in diesem Farbrad, bilden sozusagen den größtmöglichen Farbkontrast untereinander. Das heißt, so ein Orange liegt dem Blau gegenüber und bildet dementsprechend den größtmöglichen Farbkontrast. Das heißt, auf so einem Wellenspektrum sind das sozusagen die beiden am unterschiedlichsten Farben zueinander. Das heißt, sie haben den größten Kontrast. Also wenn man über Kontrast denkt, so wie in Helligkeitswerten, ja, dann hast du ganz dunkel, ganz hell. Ja, das ist quasi so der Helligkeitskontrast. Das gibt's bei Farben auch, dass du quasi sagst, okay, das ist ganz orange und das ist ganz blau und dementsprechend liegen die beiden Farben an gegenüberliegenden Seiten eben auf diesem Farbrad oder eben auch auf dem Spektrum. Und jetzt ist es so, dass dadurch, dass in fast jedem Film eine bestimmte Sache fast immer zu sehen ist, und das ist Hautfarbe, die durchaus, also je nachdem, wo man, unabhängig davon, was für eine Hautfarbe man selber auch hat, also egal, ob man jetzt irgendwie dunkler ist oder heller oder wie auch immer, sortieren sich die meisten Hautfarben oder finden sich die meisten Hautfarben dann irgendwo in diesem Orange-Spektrum an. Das kann heller sein, das kann dunkler sein und so weiter. Und dadurch, dass diese Farbe eigentlich durch Hautfarbe im Film schon besetzt ist, ist, um den größtmöglichen Farbkontrast zu erzeugen, die logische Schlussfolgerung, dass man als Komplementärfarbe dazu, weil sie sich einfach auch gut ergänzen, das Blau nimmt. Und deswegen entsteht eigentlich fast immer dieser Look bei den Blockbustern, dass man sich auf diese zwei Farben, zurückgreift. Das hat unter anderem auch den Vorteil, dass es visuell besonders ansprechend aussieht, weil die Farben, die sich nämlich im Farbrad gegenüberliegen, verstärken sich gegenseitig und wirken einfach auch für das menschliche Auge am schönsten. Und das geht tatsächlich so ganz, 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 ganz weit zurück, weil wir es auch aus unserer Umwelt auch so kennen. Also wenn du jetzt darüber denkst, wie so Himmel und Erde aussehen, dann hast du auch die beiden Farben. Oder wenn du an einen Sonnenuntergang am Meer denkst, dann hast du auch die beiden Farben. Das heißt, es sind einfach Farben, die wir von Natur aus, also wirklich noch aus finsterster Steinzeit, eigentlich als angenehm empfinden, als schön empfinden, als wohltuend fürs Auge. Und deswegen bemüht man eben diese beiden Farben ganz viel. Ein weiterer Vorteil ist auch, dass sie die Figuren auch sehr gut herausarbeiten, weil eben das, die beiden Farben so weit auseinander liegen, dass du dann auch immer die Protagonisten in dem Film auch gut sehen kannst. Also kannst du sie auch immer gegen die bläulichen Hintergründe und so auch immer klar umrissen, wahrnehmen und so weiter, anstatt dass die jetzt zum Beispiel auf einem roten Hintergrund sind oder so, was dann irgendwann auf Dauer auch anstrengend wäre zu sehen. Und der Punkt, den wir eben auch schon hatten, die Handlung des Films wird natürlich ganz stark verstärkt. Ne? Also wenn du jetzt so einen Blade Runner hast oder so einen Dark Knight oder so, dann wirkt das Blau eigentlich irgendwie bedrohlich und kalt und dystopisch und eigentlich so menschenunfreundlich, wohingegen dann eben die Protagonisten dich mitnehmen, also sozusagen die Helden, als die Menschen in dieser unangenehmen, bläulichen, kalten, menschenfeindlichen Umgebung, die dich dann durch so einen Film quasi dann auch mitbegleiten.
Ich habe jetzt, genau. So eine steile Theorie gerade, das kommt mir jetzt gerade, wo du das erzählst. Der Greenscreen, so wie ihn heute alle kennen, der war ja früher der Bluescreen. Das heißt, früher wurde ja öfter Blau als Hintergrund verwendet. Und wenn du eben sagst, Hautfarben oder dieses Orangene, dass die Komplementärfarbe dazu ist, dann war das mit Blau damals naheliegend, weil man eben gesagt hat, okay, das ist die Farbe, die im Kontrast zu dem Sprecher, zu dem Schauspieler, der vor diesem Bluescreen dann steht, sich am meisten abhebt, ne?
Genau, also das es hat beides, also auch der Greenscreen hat seine Berechtigung genau aus dem Grund, weil auch Grün in der Haut nicht enthalten ist, ne? Und dadurch kann man besser damit arbeiten. Aber ja, also das Blau eben genau in dem Bluescreen bzw. Greenscreen hat eben genau den die Berechtigung und aufgrund dessen, ja, genau so sieht's aus. Genau, und jetzt ist es halt so, jetzt haben wir die ganzen Poster und so und die emulieren das Ganze natürlich, oder deine DVD-Cover, Phil, weil es halt simple Farbtheorie ist, weil genau das erzielt werden will, was eigentlich in dem Film auch erzielt werden will, nämlich es muss ansprechend aussehen, die Charaktere müssen klar erkennbar sein, es soll irgendwie die Tonalität des Films abbilden, es soll, ansprechend habe ich gerade schon gesagt, genau, also all diese Dinge, die man im Film dann macht, macht man dann eben genau auch in der Gestaltung der Poster.
Ja,
deswegen sind die jetzt alle orange-blau.
Ja, man sieht aber auch jetzt, wo ich mir so die ganzen Poster mal angucke, dass es da aber auch so eine Zweiteilung gibt. Das eine, wird halt viel mit dem Blau gearbeitet, das sind dann eben so dystopische Welten, schon fast auch so ganz viele Action-Poster haben ganz viel Blau und arbeiten dann halt auch mit dem Rot eben als Feuer, als Signalwirkung oder so etwas. Oder es gibt auch Cover und Poster, die haben einen ziemlich hohen Rot- oder Orange-Anteil und sind dann schon so ein bisschen warm und zeigen dann auch auf, dass dieser Film eher eine gefühlvolle Geschichte erzählt oder so etwas. Das ist faszinierend. Also es sind natürlich zwei Emotionen, die da übertragen werden. Und das jetzt, wo du es so sagst, fällt mir das erst ganz bewusst auf. Ja.
Nee, das ist auch eine super Beobachtung gerade, weil, ne, wenn du jetzt so an so, wie soll ich sagen, so nette, warmherzige, romantische Filme für die Generation 50 plus irgendwie denkst, ja, also hier Best Western Marriott Hotel oder wie das Ding hieß, so.
Marigolds, ja.
Genau, ja, genau. Ne, dann hast du halt auch so ein Poster, also ich weiß jetzt nicht genau aus dem Kopf, wie das aussah, aber dann hast du halt so ein Poster, das ist so beige und cremefarben und warm und so, ne. Genau das, weil du willst quasi nicht diese dystopische Welt zeichnen, sondern du willst eigentlich eine Welt zeichnen, die irgendwie, ja, menschlich ist. Ne? Und da kommt das her. Und man muss auch dazu sagen, also es ist nicht nur auf diesen Kontrast beschränkt. Also es gibt unzählige Varianten dieser Komplementärfarben und dieses Spiels damit. Natürlich ist man, wie ich gerade schon eingangs erwähnt habe, ein bisschen beschränkt dadurch, dass halt in der Regel irgendwie eine Hautfarbe sich irgendwo in diesem Orange-Spektrum wiederfindet. Und dadurch hast du halt auf der gegenüberliegenden Seite beschränkten Spielraum. Aber es muss halt dann kein Blau sein. Also du kannst natürlich auch einen Film machen, der ein bisschen ins Violette geht oder einen Film, der ein bisschen ins Grünliche geht. Also ich denke da zum Beispiel an so Sachen wie Matrix, vor allem dann die späteren Releases, die dann ja grünlich gegradet waren. Oder auch zuletzt Tenet. Sah ja auch eher in so einem grün-gelblichen Bereich angesiedelt aus. Aber wie gesagt, das sind alles eigentlich nur Varianten von diesem Orange-Teal-Look, der sehr präsent ist und sehr zugegen. Achso, und eine Sache, die ich auch noch sagen wollte zu dir gerade, Phil, auch das ist nämlich ein Punkt, warum Blockbuster? Also warum, ne? Warum Blockbuster? Weil in Blockbustern Explosionen gibt. Ja, weil Explosionen halt richtig knallen müssen auf dem Screen, weil die richtig geil orange und feurig aussehen müssen. Und dann hilft das natürlich, wenn so ein oranger Feuerball, Junge, genau auf so einem blauen Hintergrund liegt.
Mhm. Na? Du hast jetzt aber zwei Beispiele gebracht, die mich echt tatsächlich jetzt gerade nochmal ein bisschen zurückerinnern lassen. Matrix, ne? Du hast es gerade gesagt, dieser Grünton. Der erste, der kam ja vor 2000 und die Fortsetzung, die kam ja danach. Und dann weiß ich noch, mittlerweile ist es ja, ich sag mal, bei den Filmästhetikern ja mittlerweile ein Glaubenskrieg geworden. Wenn dann eine Neuveröffentlichung kommt von dem Film, dann kriegt das jetzt ein neues Color Grading, weil die sagen, okay, wir müssen den ersten Matrix jetzt so anpassen, damit der auch so grün ist wie die alten. Und dann kommen die Puristen und sagen, ja, aber so sah der damals nicht aus. Ich will das alte Color Grading mit den kühleren Farben wieder haben. 7 zum Beispiel von David Fincher war auch so ein Fall, der nachdem diese Möglichkeit bestand und David Fincher da wohl total begeistert von war, der komplett einmal überarbeitet wurde und viele einfach sagen, aber das ist jetzt irgendwie zu viel des Guten, ne? Und auch 2001, ich glaube, darüber haben wir uns ja oft unterhalten, was die Herstellung des Original Color Gradings von damals angeht. Ich glaube, das kann auch nur einer mit Sicherheit sagen, der den Film damals im Kino gesehen hat, welches Color Grading jetzt das Originale
oder,
ist.
Ne? Oder selbst daran gearbeitet. Ne? Ja.
Oder selbst daran gearbeitet.
Eben, genau, weil Farbwissenschaft ist sozusagen keine harte Wissenschaft am Ende. Also natürlich gibt es gerade jetzt im digitalen Bereich natürlich fixe Vorgaben für Farben, für Sättigung, für und so weiter. Aber tatsächlich im analogen Bereich, ne, also wie damals eben 2001, da ist das halt ja eine ungefähre Ermessenssache am Ende des Tages. Was sieht richtig aus, ne? Und was sieht so aus, wie die Vision von Stanley Kubrick war? Weiß am Ende nur Stanley Kubrick und der Kameramann und der Techniker, der bei Eastman Kodak wahrscheinlich gearbeitet hat damals.
Ja.
Und die sind ja alle tot, nehme ich mal an, ja. Ja, genau. Also das ein kleiner Abriss zum Thema Color Grading und warum eigentlich alle Poster und Filme gerade orange-blau daherkommen. Jetzt wisst ihr Bescheid, achtet mal drauf.
Tja, vielen Dank. Wieder mal was gelernt. Und jetzt fange ich auch, glaube ich, mal an, mein Blu-ray-Regal einfach mal nach Farben zu sortieren. Einfach, weil es ästhetisch ist. Ich mache jetzt mal das Farbrad in mein Blu-ray-Regal rein. Nur
das ist eine gute,
sehr geil. Gedenken an dich.
Genau. Cool. Ja, dann hat es mir mal wieder äußerst viel Spaß gemacht mit euch.
Ja.
Und
ja,
wir hören uns sehr bald wieder.
So sieht's aus. Vielen Dank. Tschüss.
Bis dahin.
Tschüss.
Tschüss.